Wir befinden uns im Jahr 2018. Gemeinsam mit drei Freunden brause ich mit unseren gemieteten Motorrollern über die Insel Bali. Der Grund? Dort habe ich mein Auslandssemester verbracht. Was von manch böser Zunge als Kokosnusssemester abgetan wird, behandle ich in dieser Episode genauso wenig wie die Tatsache, dass meine erste Rollerfahrt mit einem Aufprall gegen eine Steinwand endete. Denn ich will viel mehr über das Freiheitsgefühl sprechen, das einem die Fahrt mit einem Roller gibt. Der Wind, der durch die Haare weht, die warme Luft, die einen umgibt und das direkte Fahrgefühl. Natürlich, das sind optimale Bedingungen, aber ich würde mich auch nie bei 3 Grad und Regen auf einen Roller setzen. Rollerfahren, das soll sich für mich wie Deutsche Vita anfühlen. Und Deutsche Vita ist unser Stichwort. Denn wir schauen heute hinter die Kulissen des italienischen Unternehmens Piaggio. Piaggio-Krafträder haben in Deutschland einen Marktanteil von ca. 10%, was etwa 480.000 zugelassenen Krafträdern entspricht. Und neben den Marken Aprilia, Derby oder Moto Guzzi ist es vor allem die Vespa, die für viele der Inbegriff des Motorrollers ist. Lasst uns also keine Zeit verlieren und auf die Geschichte, das Geschäftsmodell und die Zukunft der Piaggio-Gruppe schauen. Und damit viel Spaß bei Folge 81 von Unternehmen dieser Welt. Piaggio, mehr als nur Vespa, die Geschichte eines globalen Zweiradgiganten. Um zu verstehen, wie aus einer anfänglichen Holzhandlung ein weltweit agierender Motorradhersteller geworden ist, müssen wir weit zurückreisen. Und zwar ins Jahr 1882. Schauplatz ist Sestri Ponente, was bei Genua und damit im Norden Italiens liegt. Hier kauft ein gewisser Enrico Piaggio ein Stück Land, um ein Holzlager zu errichten. Doch sein Sohn, der gerade einmal 20-jährige Rinaldo Piaggio, hat weitaus größere Pläne. Rinaldo gründet 1884 das Unternehmen Piaggio und stürzt sich direkt in den Schiffsbau. Denn zur damaligen Zeit modernisiert Italien seine Werften und Rinaldo stattet fortan Schiffe mit Holzteilen aus. Aber damit nicht genug. Denn der junge Unternehmer ist ein Visionär, der dorthin geht, wo die Zukunft liegt und er Geld verdienen kann. Als also das italienische Eisenbahnnetz rasant wächst, fackelt er nicht lange und baut Eisenbahnwaggons. Für diese Tätigkeit versammelt er ein Team aus herausragenden Ingenieuren um sich. Und als im frühen 20. Jahrhundert die Luftfahrt an Bedeutung gewinnt, geht er mit seinen Angestellten den nächsten logischen Schritt. Ab 1916 baut Piaggio Flugzeuge. Dafür zieht das Unternehmen in ein neues Werk nach Pontedera, was in der Provinz Pisa liegt. Dort schlägt bis heute das Herz des Konzerns. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges und vom Wettrüsten vor dem Zweiten Weltkrieg profitiert Piaggio mit dem Bau von Militärbombern und Triebwerken enorm. Und als Rinaldo 1938 stirbt, übernehmen seine Söhne Armando und Enrico das Steuer eines erfolgreichen italienischen Unternehmens. Doch dann kommt der Zweite Weltkrieg. Und weil das Hauptwerk in Pontedera kriegswichtige Bomber baut, wird es zum primären Ziel der Alliierten. Im August 1943 legen alliierte Bomber das Stammwerk komplett in Schutt und Asche. Piaggio steht damit vor dem Nichts. Zusätzlich verbieten die Siegermächte Italien nach 1945 jegliche militärische Luftfahrtproduktion. Kurzum, die Familie hat eine riesige, zerstörte Fabrik, aber keine Produkte mehr. Doch an diesem Tiefpunkt erkennt Enrico Piaggio ein ganz neues Bedürfnis der Bevölkerung. Die Menschen im zerstörten Italien brauchen ein billiges, einfaches Fortbewegungsmittel, um das Land wieder aufzubauen. Daraufhin entwickelt er mit dem verbliebenen Geld und einigen Ingenieuren einen Prototypen. Die MP5. Ein Motorroller, der intern liebevoll Paparino, also Donald Duck genannt wird. Doch Enrico gefällt der Motorroller überhaupt nicht. Zu unpraktisch und zu klobig. Also holt er einen Flugzeugkonstrukteur ins Boot. Corradino D'Assanio. Das Kuriose? D'Assanio hasst Motorräder. Er findet sie unergonomisch, dreckig, wartungsintensiv und der Radwechsel ist für ihn eine absolute Qual. Und genau das ist es, was den Durchbruch bringt. Denn der Flugzeugkonstrukteur wirft das klassische Motorradkonzept über den Haufen und wendet radikale Prinzipien aus dem Flugzeugbau an. Dafür konstruiert er eine selbstgargende Karosserie aus gepresstem Stahlblech. Es gibt keinen hohen Mitteltunnel mehr, stattdessen kann man einfach und bequem durchsteigen, was es auch für Frauen den Rücken perfekt fahrbar macht. Und die Vordergabel? Die baut er wie bei einem Flugzeugfahrwerk, sodass man das Rad im Handumdrehen wechseln kann. Und den Motor setzt er direkt an das Hinterrad. Keine Kette, die reißen kann, kein offenes Öl, kein Schmutz. Als Enrico Piaggio das fertige Ergebnis sieht, ruft er begeistert aus: Sembra una Vespa. Das sieht aus wie eine Wespe. Und der Name Vespa ist geboren. April 1946. Piaggio meldet das Patent für die Vespa an. Die Vespa kostet damals stolze 68.000 Lire. Das ist fast ein ganzes Jahresgehalt für einen durchschnittlichen Arbeiter. Und damit stellt sich die Frage, wie bringt man die Leute trotzdem dazu, die Vespa zu kaufen? Dafür hält Enrico Piaggio einen genialen Marketing-Schachzug bereit. Er führt als einer der ersten systematisch die Ratenzahlung ein. Die Vespa ist damit auf einen Schlag für fast jeden bezahlbar. Und der Erfolg ist gigantisch. So wird die Vespa auch weit über die Grenzen Italiens zum weltweiten Symbol für Freiheit und das neue deutsche Vita. Dazu trägt auch der Hollywood-Klassiker Ein Herz und eine Krone mit Audrey Hepburn und Gregory Peck bei. Im Film düsen die beiden auf einer Vespa durch Rom. Bis heute spielt die Vespa in mehr als 150 Filmen mindestens eine Nebenrolle. Doch auch wenn die Vespa schon früh über Italien hinaus beliebt ist, machen Piaggio hohe Importzölle beim Verkauf ins Ausland zu schaffen. Denn damals gibt es noch keine EU und damit keine Handelsabkommen, die einen kostengünstigen Import erlauben. Um diese Importbarrieren zu umgehen, vergibt Piaggio ab 1949 Lizenzen ins Ausland. In Deutschland erhalten die Hofmann-Werke die Lizenz zur Fertigung. Ein Riesenerfolg. Denn schon bevor die Werkshallen in Lintorf in Nordrhein-Westfalen fertiggestellt sind, ist die Jahresproduktion von knapp 10.000 Motorrollern für das Jahr 1950 ausverkauft. Wohlgemerkt, 5 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Vespa ist ein Riesenerfolg. Doch mit dem steigenden Wirtschaftswachstum ab Mitte der 1950er Jahre sieht das Management, dass die Menschen vermehrt von 2 auf 4 Rädern umsteigen. Daraufhin startet das Projekt Vespa 400. Ein Kleinstwagen, der im September 1957 vorgestellt wird. Und Kleinstwagen trifft es gut. Denn hier sind ein paar Rahmendaten. Bei der Vespa 400 handelt es sich um ein 2,80 Meter langes Cabriolet-Coupé mit einem Faltschiebedach. Im Heck schnurrt ein luftgekühlter Zweizylinder-Zweitaktmotor mit seinen 14 PS. Und das ganze Vehikel wiegt federleichte 360 Kilo und läuft mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 90 km/h. Und aufgepasst! Das Auto ist ein Viersitzer. Zwar sagt Piaggio selbst, dass die hinteren, ungepolsterten Sitze sich nur für Kleinkinder eignen, dennoch bin ich mehr als erstaunt, wie ambitioniert man damals geplant hat. Zum Vergleich, ein Smart Fortwo der aktuellen Generation ist 2,70 Meter lang. Sprich nur 10 Zentimeter kürzer als der Vespa 400. Aber hier sollen eben auch nur 2 Personen drin sitzen und keine 4. Der Vespa 400 wird zwischen 1957 bis 1961 knapp 30.000 Mal gebaut und vor allem in Frankreich und Belgien verkauft. Das liegt daran, dass parallel zum eigenen Auto der Fiat Nuova 500 in Italien vorgestellt wird. Piaggio rechnet sich in der Folge nur Außenseiterchancen für das eigene Auto aus und entschließt sich früh dazu, den Vespa 400 ausschließlich im französischen Werk zu produzieren. Doch schon nach knapp 4 Jahren begräbt man den Ausflug in die Automobilwelt und fokussiert sich wieder auf 2 Räder, wo man deutlich mehr Erfolg hat. Denn um die Dimension einmal einzuordnen. Während der Vespa 400 zwischen 1957 bis 1961 um die 30.000 Mal gebaut wird, produziert Fiat zwischen 1957 bis 1977 um die 3,7 Millionen Fiat 500. Wir schreiben das Jahr 1959. Ein Jahr, in dem bei Piaggio eine völlig neue Ära anbricht. Die Agnelli-Familie, die Eigentümer hinter Fiat, übernimmt die Kontrolle über Piaggio. Und das ist nicht nur reines Business, sondern eine echte Familiensaga. Denn im selben Jahr heiraten Antonella Piaggio und Umberto Agnelli. Umberto übernimmt nach dem plötzlichen Tod von Enrico Piaggio im Jahr 1965 die Präsidentschaft von Piaggio. Unter seiner Ägide bringt das Unternehmen 1967 ein Fahrzeug heraus, das vermutlich viele von euch schon einmal gesehen haben. Die Piaggio Ciao. Das Mofa wird mit über 3,5 Millionen verkauften Einheiten ein absoluter Kassenschlager. Und wenn es bei dem Namen nicht direkt Klick macht, keine Sorge. Hier eine kleine Gedankenstütze. Denn wenn bei euch an der Schule damals ein Mofa-Führerschein angeboten worden ist, so wie es bei mir der Fall war, dann ist die Chance mehr als hoch, dass die Ciao das Vehikel der Wahl gewesen ist. Die Piaggio Ciao ist quasi der Prototyp Mofa. Und auch wenn meine Wenigkeit nicht in den Genuss gekommen ist, mit der Ciao zu fahren, so prägt das Zweirad eine Generation von Jugendlichen und begründet eine riesige Tuning-Kultur. Kleinere Firmen beginnen sogar eigens für das Modell Hochleistungsmotoren und Kurbelgehäuse zu entwickeln, um die winzigen Triebwerke bis ans Limit zu tunen. Um aber auch ohne Zukaufteile Geschwindigkeit auf die Straße zu bringen, kauft Piaggio 1969 den ebenfalls italienischen Motorradhersteller Gilera auf. Von der Vespa, die bis dahin schon einige Facelifts erhalten hat, wurden bis zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 5 Millionen Einheiten gebaut. Und der Vollständigkeit halber möchte ich an dieser Stelle auch noch einmal erwähnen, dass der Luftfahrtbereich Piaggios im Jahr 1964 endgültig abgestoßen worden ist. Die Piaggio Aerospace hat im Jahr 2018 das erste Mal Insolvenz angemeldet, wurde dann aber übernommen und gehört mittlerweile zum türkischen Rüstungsunternehmen Baykar. Und Insolvenz ist ein gutes Stichwort. Denn auch wenn Piaggio über die nächsten Jahre erfolgreich Vespas verkauft und mit der Piaggio Ape ebenfalls einen sehr erfolgreichen dreirädrigen Kleintransporter im Programm hat, der von vielen Händlern als das Transportmittel schlechthin genutzt wird, werden die Umsätze immer kleiner. Das liegt daran, dass Anfang der 90er Jahre immer mehr billige Konkurrenz aus Asien auf den Markt kommt. Parallel dazu ist die eigene Modellpalette veraltet und die strenger werdenden Umweltauflagen machen den klassischen Zweitaktern das Leben schwer. In der Folge kommt es zu einem Wechsel an der Führungsspitze. Giovanni Agnelli, der Sohn von Antonella Piaggio, und Umberto Agnelli übernimmt ab 1993 das Ruder. Mit nur 29 Jahren leitet er bei Piaggio eine tiefgreifende Sanierung ein. Er senkt Kosten, modernisiert die Ausbildung und bringt 1996 die komplett neue Vespa ET-Serie auf den Markt. Diese Maßnahmen werden zur Rettung für die Marke und damit die Firma. Und mehr noch, man gründet auch in Indien ein Joint Venture, um lokal zu produzieren und vom Wachstum der Region zu profitieren. Doch mitten in dieser Aufholjagd schlägt das Schicksal gnadenlos zu. Giovanni Agnelli stirbt im Alter von nur 33 Jahren im Dezember 1997 an einer extrem seltenen Krebsart. Piaggio gerät daraufhin völlig in Schlingern. Inmitten dieser Krise übernimmt die Deutsche Bank 1999 über ihre Tochtergesellschaft Morgan Greenfell 80% der Anteile für 1,35 Billionen Lire. Das entspricht heute um die 1,1 Milliarden Euro. Doch die neuen Eigner haben kein glückliches Händchen. Ein geplantes Joint Venture in China scheitert und verschlingt Unmengen an Kapital. Zudem investiert Piaggio 15 Millionen Euro in ein neues Motorradprojekt, das nach dem Bau eines einzigen Prototyps komplett eingestampft wird. Die Quittung für eben jene Misswirtschaft folgt Ende 2002. Piaggio hat eine Nettoverschuldung von 577 Millionen Euro bei einem Jahresumsatz von gerade einmal 945 Millionen Euro. Der Nettoverlust in diesem Kalenderjahr beläuft sich auf 129 Millionen Euro. Oder anders ausgedrückt, das Unternehmen steht unmittelbar vor dem Bankrott. Oktober 2003. Der italienische Sanierer Roberto Colaninno investiert über seine Beteiligungsgesellschaft IMSI 100 Millionen Euro in den italienischen Zweiradhersteller Piaggio und übernimmt die Führung. Er baut den Konzern in der Folge radikal und nachhaltig um. So erhält die Lean Production Einzug bei Piaggio. Diese hat ihre Wurzeln im Toyota Production System aus den 1950er Jahren. Das Ziel ist die konsequente Vermeidung jeglicher Verschwendung. Dabei basiert das System auf zwei Hauptsäulen. Just-in-Time, das bedeutet, dass nur das produziert wird, was tatsächlich benötigt wird, und zwar zur richtigen Zeit und in der exakten Menge. Und Jidoka. Darunter versteht man, dass Maschinen bei Fehlern sofort und selbstständig stoppen, um Qualitätsprobleme und Nacharbeit zu vermeiden. Auf Piaggio angewendet heißt das, dass die Montagelinien komplett umgebaut werden. Der Stammsitz in Pontedera wird modular, was es erlaubt, dass fortan jeder beliebige Roller, egal ob eine Vespa oder ein Ape, auf ein und derselben Montagelinie gefertigt werden kann. Rüstzeiten minimieren sich daraufhin drastisch und die Effizienz schießt in die Höhe. Wohlgemerkt vollzieht man diesen Schritt, ohne dass man Mitarbeiter entlässt. Vielmehr ist man davon überzeugt, dass man es gemeinsam schaffen kann. Nicht umsonst werden die Erfolgsprämien für Arbeiter und Manager an dieselben Kriterien gekoppelt. Gewinnmargen und Kundenzufriedenheit. Was für gute Stimmung bei den knapp 6000 Beschäftigten sorgt. Die Sanierung gelingt daraufhin im Rekordtempo. Und mit frischem Geld geht Piaggio sofort auf Einkaufstour. So übernimmt man im Jahr 2004 die schlingernde Aprilia-Gruppe, zu der auch die Motorradmarke Moto Guzzi gehört. Damit steigt Piaggio zum größten Zweiradhersteller Europas auf. 2006 folgt dann am 11. Juni der Börsengang in Mailand. Zu einer Bewertung von knapp 1 Milliarde Euro verkauft man knapp 30% der Firmenanteile an Investoren und wappnet sich damit finanziell für das weitere Wachstum. Das Geschäftsjahr 2006 schließt man mit einem Umsatz von 1,6 Milliarden Euro bei einem Gewinn von 70 Millionen Euro ab. Der Turnaround ist geglückt. Heute und damit 20 Jahre später steht die Piaggio-Gruppe zumindest in Sachen Umsatz beinahe genauso da wie 2006. So erwirtschaften die 5.500 Mitarbeiter im letzten Jahr 1,5 Milliarden Euro Umsatz bei einem Gewinn von 34 Millionen Euro. Und natürlich, der ein oder andere wird nun meinen, dass man ja gar nicht gewachsen ist. Und das war auch mein erster Gedanke. Doch muss jede Firma immer um jeden Preis wachsen? Schließlich hat Piaggio mit seinen Marken einen idealen Standpunkt gefunden. Vespa steht für Lifestyle und Lebenslaune. Piaggio-Roller gelten als praktisches Stadtgefährt. Aprilia-Motorräder platzieren sich Jahr für Jahr weit oben in der MotoGP, der Weltmeisterschaft für Straßenmotorräder, und auch die weiteren Marken wie Moto Guzzi und Derby erzählen ihre ganz eigene Geschichte. Dank dieser Mehrmarkenstrategie bedient man jede Art von Kunden, egal ob Einsteiger, Gelegenheitsfahrer oder Motorradfans. Und mehr noch, mit seinen dreirädrigen Nutzfahrzeugen bedient man vor allem asiatische Märkte, in denen sich diese günstigen Transportmittel großer Beliebtheit erfreuen. In Summe verkauft man über das gesamte Portfolio hinweg jedes Jahr knapp 500.000 Krafträder. Damit steht Piaggio total solide da und das seit mittlerweile 2 Jahrzehnten. Den Grundstein dafür hat Roberto Colaninno mit seinen Sanierungsmaßnahmen 2003 begründet. Der Architekt des Turnarounds ist 2023 gestorben. Seitdem lenken seine Söhne das italienische Unternehmen in den Rollen des CEOs und des Vorstandsvorsitzenden. Ich für meinen Teil bin aktuell mit Job, Master, Startup und Hobbys gut ausgelastet, aber werde, nachdem ich meinen Master in der Tasche habe, den Motorradführerschein in Angriff nehmen. Und wer weiß, vielleicht wird es dann zum Start eine Vespa. So ein wenig deutsche Vita in Deutschland kann bestimmt nicht schaden. Und damit geht Folge 81 von Unternehmen dieser Welt zu Ende. Piaggio. Mehr als nur Vespa. Die Geschichte eines globalen Zweiradgiganten.